Weißt du, wenn man so an Bauingenieurwesen denkt, also an die Statik von so einem riesigen Wolkenkratzer oder eine Hängebrücke, dann hat das ja was unfassbar Beruhigendes, oder?
Ja, weil es einfach extrem eindeutig ist.
Genau. Also man berechnet die Traglast, man analysiert die Zugkräfte bis auf die allerletzte Kommastelle und die Physik liefert da einfach ganz klare Gesetze. Da gibt es halt kein Vielleicht, es gibt nur Mathematik.
Da spricht schon so ein bisschen die Sehnsucht nach absoluter Ordnung aus dir, ne?
Total, ja.
Aber es stimmt ja auch, in der Welt der Statik ist irgendwie alles messbar. Wenn eine Brücke Risse bekommt, dann gibt es da keine großen ideologischen Debatten darüber, warum das jetzt passiert ist.
Nee, man schaut sich einfach die Materialermüdung an.
Richtig. Man berechnet die Schwingungen neu, man dreht sozusagen an der richtigen Schraube und die Ursache-Wirkungskette ist für jeden völlig transparent nachvollziehbar.
Es ist schwarz oder weiß. Es hält oder er stürzt halt ein. Eine unglaublich saubere Angelegenheit. Aber sobald wir diese aufgeräumte Welt verlassen und, naja, sagen wir mal, die Welt der menschlichen Identität betreten und ganz besonders, wenn wir in den Bereich des Glaubens und der Theologie reinschauen,
Dann zerfallen diese präzisen Formeln ganz schnell zu Staub. Ja.
absolut. Plötzlich blicken wir auf eine Landschaft, die unfassbar komplex ist, mehrdeutig und ehrlich gesagt oft in richtig dichten Nebel gehüllt ist. Und genau in diesen Nebel wagen wir uns heute rein. Schön, dass du heute dabei bist bei unserem Deep Dive. Bevor wir uns jetzt durch das Material graben, noch ein ganz kurzer Transparenzhinweis zu unserer Arbeitsweise.
Genau, der ist wichtig.
Also diese Analyse hier, unsere Stimmen, das ist alles KI generiert. Aber lass dich davon bitte null irritieren. Unser Ziel ist es nämlich, hier mit echter analytischer Leidenschaft komplexe Themen für dich zu entschlüsseln, die Argumente abzuwägen und die wirklich spannenden Erkenntnisse rauszuholen.
Und die Quelle, die wir heute vor uns liegen haben, die liefert dafür echt das perfekte Terrain. Wir schauen uns nämlich das erste Kapitel eines Buches von einem Autor namens Christoph an. Das ist übrigens nicht nur was für heute. Dieses Werk ist so tiefgehend, das wird uns auch in zukünftigen Analysen noch weiter begleiten. Christoph widmet sich da nämlich einem der massivsten Spannungsfelder unserer Zeit.
Also dem Spannungsfeld zwischen christlichem Glauben und queerer Identität.
Exakt.
Was mich an diesem Text direkt zu Beginn total fasziniert hat, ist diese strategische Ausrichtung. Also Christoph schreibt da nicht für so eine isolierte Bubble, die sich eh schon bei allem einig ist.
Nee,
Der sich aber auch
beauftragt.
an LGBTQ plus Christinnen und Christen, die nach Stärkung und Stabilität suchen. Es wendet sich aber auch an deren Eltern, an Angehörige und Freunde, die oft ja völlig hilflos daneben stehen.
Und an die Geschwister aus den Gemeinden.
Genau, und vor allem, und das macht das Buch so brisant, schreibt er auch ganz explizit für konservativ denkende Menschen. Also Menschen, die wirklich ernsthaft mit der Frage ringen, wie sie die Treue zu ihrer Bibel mit der Wertschätzung queerer Menschen irgendwie in Einklang bringen können.
Das übergeordnete Ziel von dem Ganzen ist wirklich, dich als Zuhörer einzuladen, ganz ohne Druck mal die eigene Position zu überdenken, einfach mal Argumente abzuwägen. Und vielleicht, na, im besten Fall eine annehmendere, brückenbauende Perspektive einzunehmen.
Unabhängig davon, wo man gerade steht.
Genau, okay. Lass uns das mal aufdröseln und direkt in diese Realität eintauchen, die Christoph da skizziert.
Ja, gerne. Er zeichnet dann nämlich das Bild einer christlichen Landschaft, durch die ein massiver, wirklich tiefer Riss verläuft. Das Thema Homosexualität führt zu Spaltungen. Und wir sprechen hier nicht von so ein bisschen hitzigen Diskussionen beim Kirchencafé.
Nee, das sind echte Zerreißproben.
Richtig. Das spaltet komplette Denominationen, also von den großen Landeskirchen bis hin zu freien evangelikalen Gemeinden.
Und dieser Riss, der manifestiert sich laut Text an drei sehr konkreten Bruchlinien im Gemeindealltag.
Okay, welche sind es?
Erstens die Segnung. Also ganz praktisch. Dürfen homosexuelle Paare gesegnet werden?
Riesiges Thema.
Zweitens die Ordination. Dürfen queere Menschen predigen oder dürfen sie im Lobpreisteam auf der Bühne stehen?
Ja.
Und drittens, und das ist vielleicht die alltäglichste Herausforderung, der Umgang miteinander. Also wie gelingt überhaupt noch ein respektvoller Dialog, wenn die Überzeugungen so weit auseinandergehen?
Aber warte mal kurz, bevor wir da weitergehen. Hinter diesen sehr praktischen Fragen über Lobpreisteams und wer da singen darf, da steckt ja ein massiver theologischer Unterbau.
Definitiv, ja.
Du hast dir diese Argumentationslinien in der Quelle ja genau angesehen. Lass uns diese beiden Pole mal völlig wertfrei betrachten. Also, was genau prallt da theologisch aufeinander?
Also auf der einen Seite finden wir Ansätze der historisch-kritischen Theologie oder auch der Befreiungstheologie.
Da muss ich direkt mal reingrätschen. Historisch-kritische Theologie, das klingt für Laien oft so, als würde man die Bibel einfach wie so ein trockenes Geschichtsbuch lesen und den ganzen spirituellen Teil irgendwie wegstreichen. Was heißt das konkret?
Also es heißt nicht, dass der Text seiner Spiritualität beraubt wird. Es bedeutet eher, dass man anerkennt, dass diese Texte vor Jahrtausenden in einer völlig anderen Kultur entstanden sind.
Mhm, verstehe.
Man fragt halt, wer hat das geschrieben? An wen? In welchem historischen Kontext? Diese theologische Seite fokussiert sich extrem auf das Evangelium als eine übergeordnete Botschaft der Akzeptanz, der Inklusion und Gerechtigkeit.
Okay.
Die Kernfrage da lautet eigentlich: Wenn bei heterosexuellen Paaren Werte wie Fürsorge und Treue gesegnet werden, warum sollten wir exakt dieselben Werte bei queeren Paaren als sündhaft verurteilen?
Ja, das ist logisch nachvollziehbar. Und der Gegenpol? Manche Kritiker werfen der konservativen Seite ja oft vor, sie wären einfach nur, keine Ahnung, ewig gestrig oder unbarmherzig. Aber so simpel ist das ja nicht, oder? Die haben ja ein extrem ehrfürchtiges Verhältnis zu ihrem Text.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Auf der anderen Seite steht ein traditionell konservatives Schriftverständnis. Die rücken Themen wie Reinheit, die absolute Texttreue und die Heiligkeit der Ehe in den Fokus.
Wobei Ehe dann exklusiv als Verbindung zwischen Mann und Frau verstanden wird.
Richtig. Für diese Gläubigen ist das geschriebene Wort Gottes absolut und zeitlos gültig. Wenn wir anfangen, die Bibel an den modernen Zeitgeist anzupassen, höhlen wir ihrer Meinung nach die göttliche Autorität aus.
Auch wenn das reale Schmerzen verursacht.
Genau. Sie sehen sich in der Pflicht, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen.
Weißt du, das erinnert mich an, stell dir vor, zwei Menschen stehen im Museum vor exakt demselben Gemälde.
Okay.
Der eine tritt ganz nah an die Leinwand heran, holt fast schon so eine Lupe raus und studiert die exakten Pinselstriche. Für den ist die absolute Treue zur vorgegebenen Form das Einzige, was das Kunstwerk ausmacht. Jeder noch so kleine abweichende Strich würde das Werk ruinieren.
Mhm, die Texttreue quasi.
Genau. Und der andere Betrachter tritt drei Schritte zurück. Der fokussiert sich gar nicht auf den einzelnen Strich, sondern auf die emotionale Bedeutung des Gesamtbildes. Die Liebe, die Inklusion, die das Motiv ausstrahlt.
Das ist ein tolles Bild. Und das Tragische ist ja, beide denken, der jeweils andere ist dabei, dieses wunderschöne Kunstwerk mutwillig zu zerstören.
Ja, total.
Da möchte ich dich als Zuhörer mal ganz direkt fragen. Wo positionierst du dich instinktiv, wenn du diese beiden Seiten hörst? Und warum fällt es uns oft so unfassbar schwer, den Zwischentönen da noch Raum zu geben?
Das ist echt die große Frage. Wobei ich sagen muss, so spannend diese abstrakten theologischen Debatten auch sind, wir müssen jetzt mal in die Realität schauen. Denn das fordert ja echte Opfer.
Definitiv.
Und das bringt uns direkt zur persönlichen Geschichte des Autors, zu Christoph. Seine Biografie macht das nämlich extrem greifbar.
Absolut.
Christoph ist 49 Jahre alt, er ist homosexuell und lebt in Hannover. Und er beschreibt, dass er in einem extrem liebevollen, ganz stabilen, pietistischen Elternhaus aufgewachsen ist. Landeskirchliche Gemeinschaft.
Ja.
Und was ich krass fand, er hebt hervor, dass das Problem gar nicht seine Eltern waren. Die pflegen bis heute ein super enges Verhältnis.
Was ja oft ganz anders klischeehaft dargestellt wird, ne?
Eben. Das eigentliche Problem war dieses lähmende Schweigen in diesen konservativen Kreisen. Man sprach einfach nicht über Homosexualität und wenn, dann nur mit einer extremen Scham behaftet.
Ja. Und was hier wirklich faszinierend, aber auch erschütternd ist, wenn wir seinen Lebensweg anschauen, ist sein Austauschjahr in den USA.
Ah ja, 1993, 1994, richtig.
Genau. Er landete da nämlich in einer sehr bibeltreuen Gastfamilie. Und die Gastmutter propagierte aktiv sogenannte Konversionstherapien.
Puh.
Die klare Botschaft dort war, Homosexuelle müssen sich ändern, sie müssen diese Neigung ablegen. Sonst können sie keine wahren Christen sein.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Also oft denken wir ja, theologische Härte kommt aus reiner Boshaftigkeit. So nach dem Motto, da hassen Leute einfach queere Menschen.
Mhm.
Aber Christoph beschreibt in dem Buch, dass diese Menschen das ganz oft in guter Absicht taten. Die dachten, sie retten seine Seele.
Ja, aus Liebe quasi.
Genau. Und das macht das zerstörerische Resultat für die Psyche von so einem jungen, queeren Christen paradoxerweise noch viel schwerer greifbar, oder? Wie wehrt man sich gegen jemanden, der einen weinend umarmt und sagt, ich bete für deine Seele?
Es ist spiritueller Missbrauch, der extrem tief sitzt. Und um dieses Trauma und diese ganze theologische Unklarheit für sich aufzulösen, hat Christoph dann einen echt bemerkenswerten Weg eingeschlagen.
Ja, was hat er gemacht?
Er hat evangelische Theologie und Anglistik studiert, in Oldenburg und Hannover. Er wollte sich nicht mehr auf Übersetzungen oder Prediger verlassen. Er wollte es in den Urtexten, also auf Griechisch, Hebräisch, Latein, selbst herausfinden.
Wahnsinn, also er ist richtig an die Wurzeln gegangen. Und das leitet eigentlich perfekt über zu seiner theologischen Reflexion in dem Text.
Mhm.
Christoph argumentiert dann nämlich messerscharf gegen diese Idee, es gebe nur die eine legitime Auslegung der Bibel.
Die Hermeneutik, richtig.
Genau. Er nutzt da im Buch dieses Bild der hermeneutischen Brille. Er sagt im Grunde, wir alle, jeder von uns, trägt eine unsichtbare Brille, wenn wir einen Text lesen.
Ja.
Und die ist getönt durch unsere Erziehung, unsere Kultur, die spezifische Kirchengemeinde. Wer behauptet, er lese die Bibel einfach nur so, wie es da wörtlich steht, der hat einfach nur vergessen, dass er eine Brille trägt.
Sehr treffend, ja.
Und er verwechselt im schlimmsten Fall seine eigene Kultur mit dem Heiligen Geist.
Ja, und wenn wir das mal auf das große Ganze betrachten, also historisch gesehen, dann untermauert das Christophs Argument total. Schau dir mal die Kirchengeschichte an.
Okay.
Fast alle großen Kirchenspaltungen, sei es das Taufverständnis, die Rolle der Frauen im Amt oder sogar das Thema Sklaverei, die entstanden ja nicht, weil Leute unterschiedliche Bibeln hatten.
Nee, die hatten ja den exakt gleichen Text vorliegen.
Richtig, die Spaltungen entstanden aus völlig unterschiedlichen Auslegungen derselben Bibel. Die einen lasen, dass Sklaven gehorchen sollen, die anderen lasen die Befreiungsgeschichte aus Ägypten. Beide stand drin.
Krass, ja.
Und daraus leitet Christoph seine zentrale Forderung ab. Theologische Demut.
Wie meint er das genau?
Er sagt, es zeugt eigentlich von historischer Arroganz, zu glauben, der Geist Gottes hätte sich in 2000 Jahren ausgerechnet nur der eigenen, winzigen Denomination völlig fehlerfrei offenbart.
Stimmt, das ist schon sehr vermessen, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, man kann andere Geschwistergruppen, ob das nun Pietisten, Baptisten, Pfingstler oder Liberale sind, nicht einfach pauschal als Schriftverdreher abtun, nur weil sie zu anderen Ergebnissen kommen.
Da muss ich jetzt aber mal provokant fragen. Wenn es doch offensichtlich verschiedene Lesarten gibt und die Geschichte das ja auch beweist, warum klammern sich dann so unglaublich viele Menschen an ein so starres System?
Mhm.
Was ist die psychologische Triebfeder dahinter, dass man sagt, nein, nur meine Sicht ist die Wahrheit?
Das ist vielleicht der spannendste Punkt in Christophs Analyse. Er stellt da eine psychologisch-theologische Diagnose auf.
Mhm.
Er sagt, diese dogmatische Starrheit,
ja,
die entspringt in den seltensten Fällen wirklich der reinen Wahrheitsliebe.
Sondern?
Sondern der Angst.
Der Angst.
Ja. Mhm. Ein geschlossenes System gibt extrem viel Halt. Unsere Welt ist komplex und so ein System bietet Sicherheit. Und da kommt der sogenannte Domino-Effekt ins Spiel.
Ah, das Dilemma, das er zitiert. Also so nach dem Motto, wenn ich an einer einzigen Stelle zugebe, dass ich mich vielleicht geirrt habe, was bricht dann als nächstes weg?
Exakt. Wenn der Stein Sexualethik fällt, fällt dann auch die Auferstehung, fällt dann mein ganzes Gottesbild. Diese Angst lähmt jeden Dialog.
Aber das ist ja furchtbar anstrengend. Wie definiert Christoph denn dann echte Bibeltreue, wenn nicht durch Festhalten an starren Regeln?
Er kontrastiert diese Angst mit einem sehr befreienden Verständnis. Er sagt, ein Glaube, der Angst vor neuen Fragen hat, der misstraut im Grunde der eigenen Wahrheit.
Mhm.
Wahre Bibeltreue zeigt sich für ihn nicht in Unbeugsamkeit, sondern in der Bereitschaft, sich vom Wort Gottes immer wieder neu hinterfragen und korrigieren zu lassen.
Das erinnert mich an dieses wunderschöne Bild, das er im Text verwendet, das Orchesterbild.
Oh ja, erzähl das mal.
Er sagt, die verschiedenen Denominationen sind wie Instrumente in einem großen Orchester. Die spielen definitiv nicht dieselbe Stimme. Die Geigen spielen was anderes als die Bläser. Aber, und das ist entscheidend, sie spielen dasselbe Lied.
Das ist dieses altkirchliche Prinzip, ne? Im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit, in allem aber die Liebe.
Genau. Und wenn wir all diese Erkenntnisse jetzt mal zusammenfassen, Christophs Weg zeigt uns doch eigentlich, dass gar nicht die Homosexualität an sich das Problem in den Kirchen ist, sondern wie Christen mit dieser Uneindeutigkeit umgehen.
Ja, absolut.
Er lädt uns wirklich dazu ein, unsere hermeneutische Brille zu putzen und Brücken zu bauen, anstatt theologische Mauern hochzuziehen.
Und ich finde, das ist ein Aufruf, der sich ganz direkt an dich richtet, der uns hier gerade zuhört. Ganz egal, wo du herkommst. Ob du selbst aus der LGBTQ+-Community stammst, ob du ein Angehöriger bist, der das alles verstehen will, oder ob du eben aus einer sehr konservativen Gemeinde kommst. Dieses Buch fordert uns alle auf, unseren theologischen Stolz mal abzulegen. Und vor allem den Schmerz des anderen wirklich zu sehen.
Weißt du, da habe ich noch einen finalen, etwas provokanten Schlussgedanken zum Weitergrübeln.
Okay, hau raus.
Also basierend auf der Quelle, aber mal einen Schritt weiter gedacht. Christoph sprach ja davon, dass dieses lähmende Schweigen in den Gemeinden den allergrößten Schmerz verursacht hat.
Ja, das nicht darüber reden können.
Genau. Was, wenn dieses Schweigen über Homosexualität gar kein isoliertes Problem ist? Was, wenn das nur ein Symptom ist? Naja, was, wenn unsere Gemeinden generell verlernt haben, Räume für tiefen menschlichen Schmerz, für ungelöste Zweifel und für echte Verletzlichkeit zu schaffen, also völlig unabhängig von sexueller Identität? Dass wir immer sofort eine theologisch saubere Antwort haben wollen, anstatt den Schmerz einfach mal mit jemandem auszusitzen.
Das ist ein starker Gedanke.
Denk mal drüber nach. Wir hoffen jedenfalls, dass dieser Deep Dive dir ein paar gute Impulse gegeben hat. Wie gesagt, wir werden in zukünftigen Analysen noch weiter in dieses großartige Buch eintauchen.
Es bleibt spannend.
Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und mach's gut.